Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
In der Demokratie braucht es informierte Menschen. Wer nicht weiß, was gerade passiert, weiß meist auch nicht, wer am besten regiert oder regieren sollte. Doch was gerade passiert, ist so viel, so vielfältig und oft auch so überwältigend, dass die nüchterne Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen einer Ohnmachtserfahrung gleicht. Zum Glück muss die Beschreibung des Ist-Zustands und der prognostizierten Wirklichkeiten aber nicht immer trocken sein. Gerade in Deutschland hat das politische Kabarett eine lange Tradition und feiert bis heute große Erfolge bei der Vermittlung von Fakten, Argumenten und der Erweiterung von Perspektiven. Egal ob als Hofnarren der Demokratie oder Auslöser der ewigen Frage, was darf Satire? Kabarettistinnen und Kabarettisten kämpfen seit langem mit Humor gegen Abstumpfung und Ignoranz in der Gesellschaft an. Wie das geht und wo sich die Methoden des Kabaretts für die Informationsvermittlung im Unterricht eignen, dazu wollen wir heute mit einer Expertin sprechen. Christina Eichsenberger, Kabarettistin, Pädagogin und leidenschaftliche Erklärerin politischer Zusammenhänge. Sag herzlich willkommen.
Hi, servus.
Schön, dass du da bist und uns ein bisschen aus deiner Praxis berichten kannst. Allerdings mit einem gewissen Rückblick auch auf die Theorie, die du an der Uni gelernt hast.
Genau.
Der Pädagogik.
Ja, also ich habe ja Grundschullehramt studiert, habe das mit dem ersten Staatsexamen auch abgeschlossen und habe an der LMU in München auch durchaus schon Praxiserfahrung sammeln können, weil wir wie so ein kleines Referendariat hatten, wo wir auch schon selber unterrichten durften. Aber ich habe mich dann entschieden, dass ich quasi die Lehrerin eher zur Bühnenfigur mache und das Thema Bildung humoristisch aufarbeite, auch in den jetzigen Programmen immer wieder, weil ich das einfach ein wichtiges finde.
Wir sprechen über die komplizierte Sache, nämlich die Politikvermittlung.
Ja.
Und das ist Aufgabe von Lehrkräften, politische Bildung, aber auch ganz besonders vom Kabarett. Und da hast du jetzt beiden Erfahrungen. Wo ist denn da die ernste Politikvermittlung in der Schule? Wo trifft die auf das Kabarett? Wo siehst du da Überschneidungen und vielleicht auch Gegensätze?
Also beim Kabarett ist es ja so, oder bei dem Thema Humor, dass wir beim Kabarett es ja so machen, dass wir sagen, okay, es gibt gewisse Machtstrukturen, es gibt Absurditäten, es gibt gesellschaftliche Widersprüche, die wir uns genauer anschauen und quasi durch Humor ein bisschen zugänglicher machen. Ja, also ich merke bei mir persönlich auch, dass mir Humor immer schon wahnsinnig geholfen hat, komplexe Inhalte irgendwie besser zu verstehen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Humor durchaus so kognitive Prozesse irgendwie in Gang setzt, ne? Und kritisches Denken, so dass man ja vielleicht auch mal einen Perspektivwechsel einnimmt, ne? Das ist ja eine Sache, die wir auch beim Kabarett sehr gerne machen, dass wir Erwartungshaltung aufbauen und dann wird das wieder gebrochen mit genau dem Gegenteil, was dann letztendlich stattfindet. Und das Thema Perspektivwechsel, glaube ich, ist ein ganz Wichtiges, also in Zeiten, in denen ein Elon Musk sagt, dass Empathie quasi der absolute Feind des Menschen ist, ist es schon wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass dem eben nicht so ist. Also so.
Ja, aber trotzdem steckt ja immer ganz viel Faktenwissen auch drin in so einem Kabarettprogramm. Es sind ja
absolut.
Ist wirklich viel Recherche dabei und deswegen würde ich diesen Vergleich auch manchmal wagen, so in der Schule. Es gibt einen Lehrplan, der muss vermittelt werden.
Absolut.
Und dann gehst du hin und sagst, hier habe ich mein Kabarettprogramm, das ist mein Lehrplan, wie vermittle ich den vielleicht auch?
Ja, absolut. Humor macht es halt leichter, dass man vielleicht auch mal eine zweite Ebene so aufmacht, ne? Von einem Fakt. Und ich würde sagen, dass eine reine Faktenvermittlung manchmal insofern schwierig ist, weil die Leute einfach auch abschalten, ne? Humor ist einfach eine schöne Farbe, die man dem Ganzen noch mitgeben kann, so dass vielleicht auch Inhalte nochmal anders hängen bleiben. Also wenn ich einen humorvollen, emotionalen Zugang schaffe zu einer Thematik, dann habe ich das Gefühl, mein Publikum denkt sich ja, ah, okay, habe ich da noch gar nicht drauf geschaut oder das wusste ich bis dato vielleicht auch noch gar nicht. Und das macht es natürlich dadurch dann möglich, dass sie da ein bisschen mehr dranbleiben. Und auch sich vielleicht mal in der Pause, ne, der erste Teil ist ja manchmal so 50 Minuten, Stunde und dann ist wahnsinnig viel Input, natürlich humorvoller im besten Fall, aber sehr viel Input und in der Pause oder auch nach der Show hat man dann die Möglichkeit, okay, wo sich mal mit anderen Leuten auch drüber zu unterhalten, hey, welche Meinung, vermeintliche Meinung, die ich da gehört habe, die vielleicht gar nicht meine persönliche ist, ne? Ich versuche ja immer einen Fakt von verschiedenen Positionen heraus zu beleuchten. Woran reibe ich mich? Womit bin ich überhaupt nicht einverstanden? Warum ist das so? Habe ich vielleicht auch irgendwas falsch verstanden, ja? Und da ist wie in einer Gruppenarbeit vielleicht dann auch mal möglich, dass man sich mit Menschen aus seinem persönlichen Umfeld, die man in der Pause vielleicht, die man dabei hat bei einem Kabarettprogramm oder auch mit anderen Menschen ins Gespräch kommt. Und das kann Kabarett natürlich auch.
Jetzt geht Kabarett dahin, wo es auch manchmal schmerzhaft ist, wo die Selbsterkenntnis vielleicht auch kommt, dass man die Sachen sehr einseitig gesehen hat. Und wie du beschrieben hast, es ist schön, dass man dann gemeinsam ist und das auch auflösen kann. Auf dem Weg hin, dieses Programm zu schreiben, ist man aber meistens allein und muss sich informieren und informiert halten. Das ist auch eine große Herausforderung, könnte ich mir vorstellen, da dann den Humor zu behalten und danach weitergeben zu können. Wie machst du das?
Also ich sag mal so, ich glaube, Humor war für mich immer schon innerer Anker. Ja, immer schon die einzige Möglichkeit, oder eine der wenigen Möglichkeiten, wie ich Dinge aushalten kann. Egal, ob das jetzt im privaten Umfeld ist oder ob das jetzt halt im politischen Umfeld ist, das macht vieles einfach deutlich erträglicher. Ja, ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen Thematik vom aktuellen Programm, volle Kontrolle. Dieses, was du auch vorhin schon angesprochen hast, diese Art von, dieses Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust und nichts bewirken zu können und so. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass, und das mache ich persönlich auch wenn ich mich da immer wieder sehr am Riemen reißen muss, dass mein erster Impuls in der Früh nicht ist, bevor ich mein Nachtrollo aufmache, dass ich sofort an mein Handy gehe und schaue, was ist denn da draußen eigentlich los? Ja. Und ganz geballt natürlich, wenn man sich auf ein Kabarettprogramm, auf die Premiere vorbereitet, ne, und schreibt und ganz viele Inhalte sammelt und schaut, okay, wo geht gerade die Tendenz der Menschen hin, für was interessieren sie sich gerade, mit was sind sie belastet und so weiter und so fort. Also ich versuche mir da schon sehr viel schöne Momente auch zwischendurch zu gönnen, ins echte Leben rauszugehen, mal am Berg zu gehen, keine Ahnung, gemeinsam sich zu treffen und irgendwo Pudding zu löffeln, was ja zwischendurch bei der Generation Z auch so ein ganz schönes Zeichen war, zu sagen, hey, wir wollen mal raus aus diesen ganzen Social Media Barts und ich will in der echten Welt Begegnung schaffen.
Und du hast es gerade angesprochen, im neuen Programm spielt es auch eine Rolle, wie mit dieser Situation umgehen, dass immer mehr schlechte Nachrichten einkommen und nicht nur mit dem Humor zu arbeiten, sondern auch wirklich mit dieser Rücksichtnahme.
Absolut, absolut. Das, glaube ich, ist ganz essentiell, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, in welcher Welt wir momentan leben, was Fake News angeht, was künstliche Intelligenz und KI-Slops, also der ganze Müll, der quasi produziert wird mit künstlicher Intelligenz, wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man als Lehrkraft, und ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass Lehrkräfte oft per se schon extrem belastet, überlastet sind mit den Aufgaben, die sie gleichzeitig noch wahrnehmen müssen, ne? Wir reden ja da immer nicht davon, da haben wir jetzt halt noch 15 Jahre Zeit, sondern was ist momentan die Realität, mit der sich Kinder und Jugendliche auseinandersetzen müssen und wie kann ich dem begegnen, wie kann ich selber auch dranbleiben bei allem, was ich sonst an Aufgaben habe. Ja? Und das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe. Trotzdem macht es Sinn im schulischen Kontext und Kinder und Jugendliche verbringen halt nun mal die größte Zeit oder die längste Zeit ihres Tages so in der Schule. Und haben es dann natürlich auch verdient, dass sie mit Lehrkräften und mit Inhalten auch irgendwie auseinandersetzen, die ihre eigene Lebenswelt berühren. Und sie gefühlstechnisch da auch einzufangen und zum sagen, hey, pass mir auch, vielleicht mir geht's auch selber so. Ja, ich habe, also bei mir läuft es gerade nicht anders. Ich habe heute früh, je nachdem von welcher Klassenstufe wir wahrscheinlich reden, diese und jene Nachricht ist reingekommen. Wie gehe ich jetzt persönlich gerade damit um? Wie geht's denn euch damit, das zumindest als Aufhänger zu nehmen für einen Start in den Tag, um einmal durch zum Atmen und dann einigermaßen fokussiert vielleicht auf den nächsten Inhalt zu blicken und das auch einzuweben in die Thematiken, die man sonst so lehrplantechnisch einfach abarbeiten muss, weil man es halt abarbeiten muss. Das hilft ja nichts. Ja, das ist, glaube ich, schon eine große Gratwanderung, ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Aber für mein Dafürhalten, also wenn ich mich zurückerinnere an meine persönliche Schulzeit, immer die Menschen, die Lehrkräfte, die am authentischsten waren und am ehrlichsten auch einmal mit ihren eigenen Gefühlen da irgendwie umgegangen sind, sich selber vielleicht auch mal nicht so ernst genommen haben, eigene Fehler mal zugegeben haben und so, die waren mir am sympathischsten, weil es auch oft die besten Entertainer und Entertainerinnen waren. Ne? Aber das ist immer ganz spannend, so Lehrkräfte, die es irgendwie schaffen, mir die Sinnhaftigkeit von Lernen so ein bisschen an die Hand zu geben und vor allen Dingen mich auch für ein Thema zu begeistern, wo ich mir eigentlich denke, oder also ja, was soll ich damit? So, ja, das ist ganz spannend.
Eine Haltung ist ja sehr wichtig im Kabarett. Kabarett ohne Haltung ist Comedy, sagt man manchmal. Es ist reines Lustigmachen.
Wobei das auch nicht mal so unbedingt so ist, weil es gibt mittlerweile, also ich glaube, die letzten 3 bis 5 Jahre sind gerade in München wahnsinnig viele Stand-up-Comedy-Clubs aus dem Boden geschossen, die sehr, sehr gut besucht sind. Und es gibt ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen von mir, ich würde mich auch eher als Hybrid bezeichnen. Ne? Ich bin jetzt nicht politische Kabarettistin, ja, sondern ich mache Kabarett, ich mache sozialkritisches Kabarett, ich habe ein bisschen eine politische Note durchaus mit drin. Dann gibt's aber auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Comedy-Bereich, die deren Darstellungsform vielleicht ein bisschen eine andere ist, aber die durchaus eine ganz starke politische Haltung haben.
Die Haltung ist aber auch deswegen wichtig, weil man sonst gerne ins Reine ironisieren und verächtlich machen, vielleicht sogar ins Zynische reinkommt, was ja so eine gewisse Gefahr ist, weil manchmal hat der Spaß doch ein Loch, oder?
Ja, bei der Ironie ist es ja halt schon so ein Ding, also da geht es ja um das Thema Doppeldeutigkeit, ne? Das eine sagen und das andere vielleicht meinen. Und da muss man immer schauen, weil Kabarett hat doch auch so eine Tradition, muss man schauen, dass man dann nicht zu sehr ins Populistische dann auch so ein bisschen reinkommt. Ne? Muss man einfach schauen, dass man da inszenatorisch und auch vom Text her noch die Kurve kriegt. Ja? Man muss es halt so vorbereiten, dass man an jeder Stelle eigentlich genau weiß, was man damit möchte und wo das Ganze hinführen soll. Und dass man die Leute nicht zu lange für meiner Verhalten auch so im luftleeren Raum hängen lässt, sondern wo man sie wieder auffängt. Ja.
Genau, das ist auch ein bisschen das Thema. Wir haben jetzt gerade auf Social Media auch immer mehr Akteure gesehen, die gefühlt scheinbar alles nur noch lächerlich machen und sich hinter der Ironie verstecken und gleichzeitig aber an dem Wertefundament, das man ja sonst in der Gesellschaft auch versucht aufrechtzuerhalten und an dem man die Realität vielleicht auch misst, auch mehr oder weniger schleifen. Also auch das ist ja eine Entwicklung, die wir in Social Media oder auf YouTube und weiteren doch ganz stark sehen, wo man vielleicht sagen muss, nur Spaß ist auch nicht das Richtige.
Ja, vor allen Dingen auf Social Media, glaube ich, reden wir auch davon, dass es halt wahnsinnig kurz ist. Ich meine, wir haben mittlerweile eh alle so gefühlt die Aufmerksamkeitsspanne von einer Senfgurke. Ja. Wenn ich natürlich, sage ich mal, innerhalb von einem Soloprogramm beispielsweise, ne, habe ich halt die Möglichkeit, mir auch entsprechend Zeit zu lassen. Ja, da kann ich Dinge ironisieren und humorvoll aufarbeiten. Es gibt aber genauso, und das finde ich immer das Schönste, wenn Leute da sich gut durchführen lassen durch den Abend, sehr viel leisere Momente, die auch bewusst so gewählt sind, ne, wo es einfach tatsächlich darum geht, okay, das ist jetzt ein bisschen humoristische Faktenvermittlung. Da geht es aber auch darum, meine Gedanken zu der Thematik irgendwie nochmal deutlich zu machen und dann muss ich sie hinten aber auch wieder abholen können. Ja. Aber was du gesagt hast zum Thema alles ins Lächerliche ziehen und alles ironisieren, die Dosis macht einfach das Gift. Und wenn wir, wie gesagt, man muss so ein bisschen den Mittelweg finden, damit das Ganze nicht an Bedeutung verliert. Ja, das definitiv.
In den USA erleben wir, wie die Einordner der Nachrichten angegriffen werden und ausgebotet werden sollen. Wie
oder auch vom Sendeplatz entfernt werden. Ja.
Wie ändert das vielleicht den eigenen Blick auf die Tätigkeit und die Möglichkeiten, die man hier in Deutschland hat, im Kabarett oder in der Unterhaltung?
Also das erste Gefühl, das man natürlich, also gruselig das ist, hat, ist tatsächlich, dass man sich denkt, ja, bin ich froh, dass das bei uns noch nicht so ist. Ja. Aber letztendlich, die eigene Haltung beeinflusst das, wie gesagt, mit einer gewissen Dankbarkeit, dass wir uns da noch nicht in dem Feld bewegen, weil ich möchte mir ehrlich gesagt momentan fast nicht vorstellen, wie das für Kolleginnen und Kollegen in den USA teilweise sein muss, die aber da trotzdem ja, also mit großem Widerstand und mit einer leck mich am Arsch Haltung da rausgehen, weil uns auch gar nichts anderes übrig bleibt. Also wenn wir jetzt plötzlich anfangen, dass wir unsere politische Haltung und auch unsere Themen danach ausrichten, welche Entscheidungsträger eben drüber entscheiden, was wir sagen dürfen oder was wir nicht sagen dürfen, dann sind wir sowieso verloren. Also dann können wir auch einen anderen Job machen, weißt du, wie ich meine? Also das ist irgendwie Quatsch. Aber für uns gilt das im Moment zumindest nicht. Ja, und so gilt es einfach weiter dran zu bleiben und weiterzumachen, ja.
Und vielleicht auch die Werte zu vermitteln, die eben die Demokratie hat, beispielsweise in der Meinungsfreiheit.
Ja, definitiv. Das ist einfach ein ganz, 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 ganz hohes Gut. Und es macht auch einfach Sinn, darauf immer mal wieder hinzuweisen, ne? Ohne dass es belehrend wird im Kabarett. Aber ich befürchte, dass es vielen Leuten manchmal gar nicht klar ist, wie wichtig das ist, dass wir so einen ganz diversen Meinungskanon bei uns in Deutschland haben. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
Ich hoffe, wir haben es ohne erhobenen Zeigefinger geschafft. Dafür aber mit viel Dankbarkeit an Christina Eichsenberger für dieses schöne Gespräch. Danke dir.
Danke auch.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken Ihnen, dass Sie zugehört haben. Und abonnieren Sie doch gerne unser Newsletter für neue Podcasts und weitere Informationen der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.